in allen Gesellschaften global rumort es, weil Recht und Gerechtigkeit mit Füßen getreten werden. Wie Recht und Gerechtigkeit verwirklicht werden nach der Tora und was das mit den Regierungen, mit Polizei und Beamten und dem König zu tun hat, das erläutert im Wort zum Schabbat heute Dr. Yuval Lapide.
Wir fangen gleich an in der Mangelung von Zeit und ich lese in 16,18 den ersten Satz vor, will Ihnen eine gründliche Einführung zu diesem Text geben. Shoftim beshotrim titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Lo tate mishpat, lo takir panim velo tikach shochad ki ha'shochad ye'aver einei chachamim v'yisalef divrei tzadikim. Dritter Satz noch, damit wir eine Grundlage schon haben, nämlich 16, 18, 19 und 20. Zedek, zedek tirdof lemantich je, vejarashta et haaretz asher Adonai Elohecha noten lach. Die drei Sätze habe ich auf Hebräisch vorgelesen. Liebe Freunde und Freundinnen von Rieklev Münich, unserer Schabbat-Sendung, ich bin sehr dankbar, dass ich gleich anfangen werde. Ich will Ihnen dazu kurz eine Einleitung geben. Das Buch der Devarim heißt ja Worte. Es sind die zusammenfassenden Worte, die zusammenfassende Gedanke des Moshe Rabbeinu, des großen Meisters des Judentums, nachdem ja die fünf Bücher benannt sind. Und in diesem Buch wird die Lehre, die gesamte Lehre des Judentums, sprich die grundlegenden Gedanken, die wir ja schon aus Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar kennen, aus den vier vorangegangenen Büchern aufgegriffen und durch eine Fülle neuer Vorschriften ergänzt. Es ist einerseits ein Rückblick, andererseits ein Vorblick, ein vorausschauender Blick, ein Rückblick, ein Vorblick auf die künftige Zeit, nämlich nach der Landnahme. Meine Kollegen Ahrens und mein Busenfreund Andi Steinmann haben das ja schon erklärt. Ich habe hier die beiden gehört. Ich habe auch meinen Freund Rothschild gehört, Benjamin Rothschild, und ich will heute weitergehen. Nachdem Sie ja schon von den Kollegen gehört haben, dass es um die Besiedlung des Landes geht, geht es nun immer mehr, liebe Freunde und Freundinnen von der Hafta, ins Detail. Wir reden von einer Zeit, die Moshe Rabbeinu nicht mehr erleben wird. Denn er wird ja sterben am Ende von Devarim, etwa in zwei, drei Wochen, in 4 Wochen etwa, in knapp 4 Wochen wird er sterben und das Gelobte, das geliebte Land nicht betreten. Aber Hashem heißt Gott, wird ihm genaueste Instruktionen geben, was er zu tun hat, sprich, was er dem Volk, dem Ältestenrat in Israel anzuleiten hat, damit das neue Land nach der Ordnung, nach dem Willen Gottes geordnet wird. Und heute lesen wir von Shoftim und Shotrim, nämlich Richter und Polizisten, wirst du dir geben, bechol she'arecha. Ich möchte schon sehr konkret am Text arbeiten. Shoftim und Shotrim titen lecha, du wirst dir geben. Als präziser Professor für hebräische Analyse, Textanalyse, möchte ich Sie beschenken mit der Tiefe der Sprache. Denn ich leite aus Sprache Theologie ab. Ich leite aus jedem Wort unserer Heiligen Schrift theologische Implikationen ab. Und wenn am Anfang steht, du wirst dir geben, ich habe hier verschiedene Übersetzungen, und Buber sagt, so sollst du dir geben. Die anderen Übersetzungen sind ja etwas schlampiger, die sagen, Richter und Listenführer sollst du einsetzen oder sollst du, wie sagt er da, sollst du für dich einsetzen. Die meisten verstehen nicht dieses kleine Wort Titen Lecha. Luther hat es interessanterweise verstanden, sollst du dir bestellen, aber viele andere Übersetzungen sagen, sollst du in dir einsetzen, zum Beispiel die Elberfelder, das ist sehr schwach übersetzt, sollst du dir einsetzen. Gemeint ist, wirklich sollst du dir geben, sollst du für dich positionieren. Nicht einfach nur dir einsetzen, sondern du sollst sie dir geben. Das heißt, die Bibel will mit diesem kleinen Wörtchen Lecha sagen, das, was Hashem, was Gott uns zumutet, und es sind natürlich Zumutungen, es sind ganz präzise Anweisungen, die Gott unseren Kindern, unseren Vorfahren in der Wüste gab, bezüglich der neuen gesellschaftlichen Ordnung im Lande, die Mose nicht mehr erleben wird. Und dieses Lecha hat eine ganz tiefe theologische Bedeutung. Dieses Wörtchen dir geben. Es hat die Bedeutung von, was Gott uns aufträgt, dient unserem Wohl. Gib sie dir zuliebe. Ich würde heute weit über Martin Buber hinausgehen und über andere Übersetzungen, nämlich sagen, Richter und Polizisten, Richter und Amtsleute, gibt es verschiedene Aufseher, sagt zum Beispiel die Elberfelder, sollst du dir zuliebe, können Sie gerne notieren, wenn Sie was aufzeichnen wollen, während meiner Ausführung oder sich merken, sollst du dir zuliebe. Das ist die tiefere Bedeutung von sollst du dir geben. Huber sagt zwar, dir geben meint wirklich, dass es eine Gabe für uns ist. Es ist wirklich eine Gabe zu unserem jüdischen Vorteil. Es ist nicht die Diktatur eines strengen Gottes, der uns unterdrücken will und der einfach polizeistaatmäßig Vorgaben macht, sondern Gott will, dass wir für unser Wohl, für unser neues gesellschaftliches Wohl im Heiligen Lande eine Ordnung nach seinem Willen und nach seiner Vorstellung einsetzen. Und dieses Wort kommt nämlich zweimal vor, darum kapriziere ich mich darauf. Du wirst sie geben, ich lese gerade Buber vor, sollst du dir, wie ich ergänze, dir zuliebe geben in all deinen Toren, die er, dein Gott, dir gibt nach deinen Zweigen. Dieses Wort Titen Lecha, du wirst dir geben, korrespondiert mit dem zweiten Teil des Satzes, nämlich in all deinen Toren, die dein Gott dir gibt für deine Stämme und sie sollen das Volk richten. Das heißt, wir sehen hier eine ganz spannende Kongruenzbeziehung. Gott gibt uns das Land. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir Israel besiedeln dürfen. Und im Gegenzug, Rieglef, erwartet Gott, dass wir uns selbst in Anerkennung dieser Gabe Gottes eine Ordnung geben, die nach seinem Willen funktioniert. Gott gibt uns das Land. Das wird deutlich in dem Satz betont, den Gott dir gibt. Und es wird im Devarim immer wieder betont, dass das Land Israel, das so umkämpfte, seit über 3000, 4000 Jahren umkämpfte Land Israel, Kanaan, ein Geschenk Gottes an uns ist. Aber Gott erwartet im Gegenzug, dass wir ihm etwas dafür geben und letztlich uns, nämlich die Ordnung implementieren, die uns dient, weil sie für unser Überleben im Land sorgen wird. Und diese Polizisten, die Richter, sollen das Volk mit, wie Buber sagt, nach Wahrspruch richten. Sie sollen mit gerechtem Gericht richten. Ich will unbedingt erklären, was dieses Zedek bedeutet. Ich hatte neulich einige Studenten, einige Vorlesungsteilnehmer in einer Zoom-Sitzung und die sagten, was ist denn das überhaupt, Zedek? Was ist denn das, diese Gerechtigkeit? Es steht nämlich nicht, und sie werden das Volk richten nach strengem Recht, Wischafdu et Arz Mishpat, sondern Mishpat Zedek. Recht geht im Judentum, wenn wir Gott ernst nehmen, immer mit Gerechtigkeit einher. Und dieses Zedek, Z-E-D-E-K, ist ein ganz zentraler Begriff in der jüdischen Theologie seit der ersten Stunde der Begegnung Gottes mit Abraham in Genesis 18. Gott ist selbst nämlich ein Zadik, ein Z-A-D-I-K, ein Gerechter, ein rechtschaffender, gerechter Gott, der nicht nur Paragraphentreue, Rieglef, fordert, sondern der das Herz des Menschen einbringt in die Rechtsprechung seines Volkes. Und das erste Mal, dass wir diesen Begriff erleben, ist, wie gesagt, Genesis 18, als Abraham mit Gott rechtet über Sodom und Gomorra. Und da wird die Gott bezeichnet als ein Shofet Zedek. Gott selbst, liebe Hörer und Hörerinnen, ist ein Richter der Gerechtigkeit. Er selbst, der natürlich über allem steht und es keinem Menschen recht machen muss, wird bezeichnet sich selbst als ein Richter, der nach Gerechtigkeitsprinzipien, nach überparagraflichen Vorschriften mit uns umgeht. Das heißt, die Verbindung zwischen Mishpat und Zedek bedeutet, es geht nicht nur um reine Paragraphen, Observanz, das heißt Einhalten von Paragraphen, von Vorschriften nach dem Papierlaut, sondern es geht darum, erkennen wir Menschen, dass jedes Recht mit einer inneren Anteilnahme, mit einer inneren Gerechtigkeit, mit einer inneren Menschlichkeit einhergehen muss. Und dazu kommen dann zum Beispiel in 19 die Vorschriften, du sollst das Recht nicht beugen und du sollst keine Anerkennung für die Reichen vor Gericht haben und du sollst nicht das Recht zugunsten Menschen, die dich bestechen, beugen, denn, wie es dann heißt, ich lese wieder Buber vor, denn die Bestechung blendet die Augen der Weisen, sie verdreht die Reden der Bewährten. Hier sind zwei weitere Begriffe genannt, die für das Verständnis des Judentums ungemein bedeutsam sind. Liebe Freundinnen, es geht nicht darum, dass wir einfach ein Rechtsstaat werden. Ganz deutlich möchte ich das hervorheben für Sie alle, die das nachher auch über YouTube hören werden. Israel hat gemäß Gottes Willen eine Theokratie zu sein. Eine Theokratie ist nicht einfach eine Demokratie. Ich betone den ganz wichtigen Begriff für unser Verständnis. Israel hat gemäß Gottes lebendigem Willen nicht eine Demokratie zu sein, wie die griechische oder die klassisch-britische, sondern eine Theokratie. Theokratie auf Deutsch bedeutet eine Gottesherrschaft nach göttlich-übermenschlichen Kriterien, bei denen das Menschliche, die Rücksichtnahme, die Nächstenliebe im Vordergrund steht. Und hier werden zwei weitere Begriffe genannt, nämlich die Chachamim, das sind die Weisen in Vers 19, und die Tzadikim. Ungeheuer wichtige Begriffe. Das heißt, wir haben hier schon drei zentrale Begriffe, die für das Judentum elementar und essentiell sind, nämlich der Zedek, die Gerechtigkeit, die höhere Gerechtigkeit. Jesus spricht ja auch in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist als die der anderen Rechtsprecher, werdet ihr das Reich Gottes nicht erleben. Ich nenne das gern gemäß Bergpredigt 5 bis 7, die höhere, die erhabene, die göttliche Gerechtigkeit. Die göttliche Kriterien wie Nächstenliebe unbedingt einbezieht in die Rechtsprechung des Alltags. Israel, wir Juden haben im Land Israel eine Theokratie zu implementieren. Und leider, das kann ich nebenbei sagen, läuft heute sehr viel schief in Israel. Enorm viel schief, weil Israel seit 1948 ein laizistischer Staat wurde nach britischem Rechtsprinzip, was per se nicht schlecht ist. Aber es gibt heute ganz große Probleme in Israel, massive Probleme, weil diese Gerechtigkeit, diese Tzedaka und die Theorie dazu, der Zedek, nicht implementiert wird, sondern nach einem internationalen Kodex, insbesondere nach dem britischen Recht aus der britischen Mandatszeit, gearbeitet wird. Das ist nicht der Wille Gottes, ganz hochdeutsch ausgesprochen. Die Rechtsprechung Israels ist in ausgesprochenem Widerspruch zu dem Konzept der Theokratie Gottes. Und das sage nicht nur ich, das sagen viele jüdische Kollegen von mir weltweit. Denn, noch einmal, die Bibel wünscht ausdrücklich, dass die Tzedaka und dass die Tzadikim, noch einmal Vers 19, die Tzadikim, die sogenannten Bewährten, oder wie die anderen Übersetzer sagen, die Gerechten im Vordergrund stehen. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir Juden ein Rechtsstaat sind, so wie die Bundesrepublik Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien, sondern wir müssen ein besonderer theokratischer Staat werden, in dem Chachamim, Weisen, die in der Tora geschult sind, an der Spitze stehen. Gott will ausdrücklich, dass die Chachamim, die Weisen, gelehrte Männer, die die Tora studiert haben, zusätzlich zu international gepflogenem Recht am Amt sitzen. Und das ist leider in Israel heute nicht der Fall. Selbst am grobersten Bagatz, dem obersten Gericht in Israel, nämlich Beit Din Gavoah LeTzedek, wird nicht nach den jüdischen Kriterien gearbeitet. Es wird massiv nach internationalen Gepflogenheiten, wie gesagt, überwiegend britisches Mandatsrecht, nach NATO-Recht, nach UNO-Recht etc. gearbeitet, was viele Juden in Israel, orthodoxer Natur und liberaler Natur, wie ich, schmerzt. Denn die Bibel will, dass wir ein Volk Gottes sind. Wir haben von unserer ersten Geburtsstunde bei Abraham in Genesis 18 und in den späteren Kapiteln von Gott deutlich den Auftrag bekommen. Wir haben ein gesondertes Griklev, ein besonderes Volk zu sein, das eben nicht wie alle anderen Völker irgendein Recht adoptiert, sei es griechisch, sei es lateinisch, sei es britisch, sondern das Recht Gottes, das in der Tora vorgegeben wird und durch die Chachamim, durch die Weisen, die Talmudväter zum Beispiel, von Generation zu Generation weiterentwickelt wird. Und auch die Tzadikim, die hier genannt werden, die eben sich nicht beugen lassen dürfen durch Geschenke und durch Bestechungen, sind gottgeweihte Männer. Gottgeweihte, nicht nur im Rechtswissenschaft gebildete Männer, sondern in der Lehre des Judentums, in der theologischen Lehre des Judentums bewanderte Menschen. Und um diese geht es Gott bei diesen Vorschriften in unserem Buch, im Gesamtbuch Deuteronomium, und insbesondere in Kapitel 18. Vers 20 betont es noch ganz stark. Zedek, Zedek, Tirdof. Das ist an alle gerichtet übrigens. Das ist nicht nur an die Richter gerichtet, der Vers 20. Nämlich, wie Buber übersetzt, Wahrspruch, Wahrspruch sollst du verfolgen. Wer ihr sagt, Wahrspruch, Wahrspruch, jage nach. Sondern es heißt, es bedeutet, dass jeder Jude gehalten ist, jeder Jude gehalten ist, jeder, nicht nur die Richter, nach diesem Gerechtigkeitsprinzip zu jagen. Was bedeutet zu jagen? Viele Menschen überlesen diesen Wort, diesen Dreilaut, nämlich Zedek, Zedek, Tirdof, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, sagt der Einheit, sollst du oder wirst du nachjagen. Da können Sie sich natürlich, liebe Hörer und Hörerinnen, fragen, wie kann ich dem Recht nachjagen? Es ist ja kein Feind oder ein davongelaufenes Reh, das ich nachjagen kann. Und die Rabbiner, unsere großen jüdischen Chachamim, die über 2000 Jahre das Judentum ja prägten, in einer theokratischen Hinsicht, in einer gottgewollten, sehr Tora-ergebenen Hinsicht, sagen, dass Zedek, diese Gerechtigkeit, muss in jeder Generation neu gejagt, neu gesucht werden, so wie wenn du ein weggelaufenes Reh oder ein weggelaufenes Schäfchen suchst, weil es sich irgendwo verirrt hat und neu gefunden werden muss. Und das ist ein ganz zentraler Terminus in der jüdischen Theologie. Die Gerechtigkeit ist so kostbar für uns Juden. Der Umgang mit Witwen, Armen, Geschlagenen, Ausländern könnte ja in Deutschland nicht aktueller sein in diesem Jahr. Mit so vielen Ausländern, die wir haben, mit so vielen Notleidenden, Migranten und Asylanten. Das Thema Gerechtigkeit ist eine immerwährende Aufgabe, Rikle. Eine immerwährende Aufgabe. Und darum steht im Hebräischen der Futur, streng genommen der Futur in Verbindung mit dem Imperativ. Du wirst, jeder Jude, nicht nur die Richter, du wirst der Gerechtigkeit nachjagen. Du musst sie wie etwas Kostbares, das dir verloren gegangen ist, das du wieder einfangen willst, neu kennenlernen. Und dieser Satz spätestens, liebe Freunde und Freundinnen von Hafter, zeigt uns in Vers 20, wie sehr wir Juden bemüht sein müssen, nicht nur Paragraphenobrigkeit zu beachten, wie meinetwegen im britischen Recht oder im bundesdeutschen Recht, Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch oder im Handelsgesetzbuch, sondern wir Juden als das erwählte Volk Gottes sind von Gott aufgerufen, Gerechtigkeit in jeder Generation neu zu definieren, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt natürlich. Eine Gerechtigkeit, die nicht nach menschlichen Maßstäben definiert wird und in Paragraphen verankert wird, sondern die uns Gott, wenn wir sie jagen, nachjagen, in unser Herz immer geben wird. Und Sie wissen ja, im Talmud gibt es ja einige Traktate, drei große Traktate, Baba Kamma, Baba Menzia, Baba Batra. Das sind drei riesen Folianten, die sich nur mit dem jüdischen, ich betone, mit jüdischem Recht spezialisieren, die völlig losgelöst sind von bürgerlichem Gesetzbuch oder Handelsgesetzbuch oder deutschem Strafgesetzbuch. Ich wiederhole die drei Namen, damit Sie sie einmal gehört haben. Baba Kamma, Baba Batra, Baba Metzia. Die muss jeder Professor, jeder Doktor, jeder Rabbiner natürlich, auch Rabbiner Arendt hat ja studiert, jeder angehende Kandidat für Rabbiner und für Professuren muss die natürlich von A bis Z studiert haben. Und da sind jüdische, lieber Reklef, ich betone, jüdische Gesetzesverständnisse abgedruckt. Nicht die laizistischen, weltlichen, britischen oder bundesdeutschen Gesetze, weil die Talmudväter, die Chachamim, die eben hier genannt wurden, allergrößten Wert darauf legten, dass unser Zedek, unser jüdisches, toramäßiges Gerechtigkeitsverständnis nur in Verbindung mit Tora seine Gültigkeit bekommt. Und darum sind diese drei riesigen Traktate, die ein enormes Studium erfordern, rein auf dem Bibelverständnis von Gerechtigkeit, von Nächstenliebe, von Rücksichtnahme geprägt und weichen deutlich von jedem Verständnis, das Sie aus bürgerlichen Gesetzbüchern oder eben aus dem bürgerlichen Gesetzesdenken kennen, ab. Warum wird das Wort verdoppelt? Warum steht Gerechtigkeit, Gerechtigkeit? Die großen Chachamim unseres Judentums, die großen Weisen unseres Judentums sagen, weil das Zedek immer wieder eine neue Herausforderung sein muss. Es reicht nicht einmal, den Zedek gefunden zu haben. Das heißt, es reicht nicht in einer Generation, meinetwegen zur Zeit Jesu oder zur Zeit Rabban Yochanan ben Zakkais, als der Tempel zerstört wurde, oder zur Zeit des Talmud-Abschlusses im dritten Jahrhundert. Es reicht nicht einmal, ein Zedek-Verständnis durch Gottes Gnade erarbeitet zu haben aus der Tora, sondern die Verdopplung dieses Wortes, Zedek, Zedek, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, oder Wahrspruch, Wahrspruch, wie Buber sagt, muss neu, immer weiter gesteigert werden. Das heißt, wenn ich einmal, sagen die Rabbiner, die Chachamim, den Zedek gefunden habe, das heißt festgestellt habe, was will Gott von mir? Wie will Gott, dass ich Gerechtigkeit in einer jüdischen, ich betone wohlgemerkt in einer jüdischen, in einer israelitischen Gesellschaft implementiere, darf ich mich keinesfalls auf Lorbeeren ausruhen, sondern muss in jeder Generation schauen, wie kann ich die Gerechtigkeit, die ich einmal implementiert habe, vor dem Hintergrund neuer göttlicher Erleuchtungen und neuer Chochma, neuer Weisheit, die Gott den Chachamim eingibt, ergänzen, erweitern, steigern. Das ist die Idee dieses doppelten Zedek, Zedek der Dorf, was ja sehr ungewöhnlich ist in der hebräischen Syntax, dass ein Wort verdoppelt wird. Es bedeutet, du musst in jeder Generation das Zedek steigern. Wenn dir in einer vorherigen Generation ein bestimmtes Zedek-Verständnis klar wurde, wie du beispielsweise mit den im Judentum immer wieder in den Vordergrund gerückten Witwen und Waisen umzugehen hast, und du merkst 50 Jahre später, dass dieses ehemalige Verständnis von Umgang mit Witwen und Waisen nicht mehr dem Willen Gottes entspricht, musst du neu suchen, dich neu inspirieren lassen durch Gott. Wie gehe ich mit Witwen und Waisen und Bedrängten, denen dem Judentum natürlich alles am Herzen liegt, neu umgehen? Das ist ein immerwährender Appell, kurz vor dem Tode Mose, am Vorabend des Todes Mose, den Kindern Israel mitzuteilen, jage nach diesem Zedek nach, wie nach einem kostbaren Schatz, wie nach einer kostbaren Beute. Denn ohne Zedek, ich betone ausdrücklich, ohne nach göttlichen Prinzipien fundiertem Recht, das weit über reine Legislatur hinausgeht, wird die jüdische Gesellschaft nicht bestehen. Und darum steht ja auch in 20, Lema'antichye, damit du lebst. Das ist für einen Juden, wie für mich und meine Kollegen, jüdische Kollegen weltweit, sehr wörtlich gemeint, lieber Riklev. Nämlich, damit du lebst. Gott will nicht uns schikanieren, indem er einfach vorgibt, ihr braucht eine Gerechtigkeit und ob es euch passt oder nicht, die müsst ihr behalten, sonst schlage ich euch tot. Sondern hier wird ein liebevoller, ein fürsorglicher Gott vorgestellt, der uns sagt, Er ist am Leben, am gesellschaftlichen, wie am individuellen Leben von uns Juden interessiert. Und ohne diese göttliche Tzedaka, ohne diese Theokratie, ohne diese Herrschaft, bei der nicht nur rein demokratisch menschengemachte Prinzipien gelten, nach irgendwelchen dünnen Paragraphen, sondern der Wille Gottes neu implementiert wird von Generation zu Generation. Dieser lebendige Wille, der gegossen wird in Rechtsvorschriften, der gewährleistet unser Leben. Und unser Gott will, dass wir leben. Sonst stünde nicht immer wieder in Deutschland Union, lema antichir, auf dass du lebst. Gott will unser Leben. Gott schenkt uns das Land Kanaan nach dem Tode Mose durch die Landnahme von Josua und auch heute unter der Voraussetzung, dass wir seine göttlichen, übermenschlichen Prinzipien, die in der Tora ja immer wieder festgehalten werden, insbesondere in Deuteronomium, in unserem dicken Buch, umsetzen. Und dann sagt Gott deutlich in Vers 20, und du wirst das Land erben, bekommen, das Gott, und jetzt kommt wieder, dir gibt. Immer wieder wird betont, Gott gibt dir das Land. Es ist der Gott, der uns das Land gibt, und weil Gott uns ein Land gibt und jede Generation neu gibt, geben wir uns, ich will, dass Sie den Zusammenhang verstehen, weil Gott uns das Land gibt, sind wir gehalten, uns selbst eine Ordnung zu geben, eine theokratische Ordnung, damit wir dort Gottes Willen gemäß, dem großen Geber gemäß leben. Und jetzt noch eine besondere Spezialität, eine Praline für Sie. Eine jüdische Praline zum Schabbat, lieber Riklef, liebe Freunde, Hörer und Hörerinnen. Asher Adonai Elohecha noten lach. Hier steht, welche Gott dir gibt. Es steht nicht da, welche Gott dir geben wird oder welche Gott dir gab. Das heißt, daraus leiten ich und natürlich die anderen Chachamim des Judentums ab. Gott gibt uns in jeder Generation, wenn wir ihm gehorchen, das Land neu. Gott will uns in jeder Generation das Land neu geben, neu, die durch neue Einsichten und durch neue Rechtsvorschriften und durch ein neues geläutertes, nenne ich das schöne deutsche Wort, geläutertes gesellschaftliches Miteinander. Ich ziehe dazu eine Parallele gern zu der Beracha, zu dem Segen der Danksagung, die wir in der Tora, an der Tora, bei der Tora-Lesung am Schabbat sagen. Wenn wir in der Synagoge gehen, Rabbiner Arends, mein Freund Steinmann und natürlich ich, dann sagen wir am Schabbat, während wir auf der Bima, auf dem Pult stehen, an dem die Tora ausgebreitet wird, nachdem die Lesung morgen in der Synagoge vorgenommen wurde, am Ende Baruch atah Adonai noten haTorah. Wir danken Gott, nachdem wir aus der Tora gelesen haben, dass wir aus der Tora lesen durften, und dann sagen wir Baruch atah Adonai noten haTorah. Wir danken dir, Gott, du Schöpfer der Welt, der du uns die Tora gibst, Riklef, Präsenz, Gegenwart. Und die Juden und fragen sich natürlich immer wieder im Laufe der Generation, warum haben die Talmudväter vor 2000 Jahren gesagt, Noten, die Tora wurde uns doch am Berge Sinai gegeben. Die wird uns doch nicht morgen am 14. August in Darmstadt oder in Erfurt oder in Oldenburg gegeben. Die wurde uns doch einmal am Berg Sinai gegeben. Und da ist genau die Erklärung, die ich Ihnen eben sagte in Bezug auf Vers 20. Die Tora wird jedem Juden in jedem Moment, lieber Riklef, mein Friesenfreund, in jedem Moment neu gegeben, wenn du dein Herz dafür öffnest. Gott gibt uns auch das Land Israel in jedem Moment neu. Heute am 13. August und morgen am 14. August 2021 neu, weil dieses Land eben überhaupt wie gar nichts im Leben eine Selbstverständlichkeit ist. Gott will, dass wir Juden, insbesondere wir Juden, seiner Welt, des Volk, uns bewusst werden, dass nichts im Leben selbstverständlich ist. Und dass Gott natürlich das Land Israel uns wegnehmen kann, was er ja auch tat nach der Zerstörung des Tempels. Wir waren ja heimatlos seit dem Jahre 70, 2000 Jahre. Bis zum 14. Mai 1948, liebe Hörer und Hörerinnen, waren wir heimatlos. Gott kann sehr schnell Länder wegnehmen, aber in Sekunden. Auch Deutschland war ja ein zerrissenes Land in der Nazi-Diktatur und in der SED-Diktatur. Die Tatsache, dass wir heute wieder vereinigt sind, seit 1989, respektive 3. Oktober 90, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir waren ein zerrissenes Land, ein zerfetztes Land durch den Diktator Hitler und durch den Diktator Honecker. Und durch Gottes Gnade sind wir nun wieder vereinigt und bilden eine neue Bundesrepublik. Aber die Bibel, wie insbesondere uns Juden mitteilen, dass gerade das heiligste Land auf Erden an jedem Tag neu gegeben werden will durch Gott. Und das bedeutet, dass wir mit neuem Herzen offen sein müssen für dieses einmalige, hochumstrittene Land Israel. Und darum müssen wir, weil Gott es uns immer wieder neu gibt, noten, so wie wir an der Broche, an der Segenspruch morgen in der Synagoge in Erfurt sagen werden, noten haTorah. So wie Gott uns jeden Schabbat und in jedem Moment die Tora neu, sprich ein neues Verständnis in unsere wachsenden Herzen legt, so müssen wir auch das Land Israel, das heilige Land mit all seinen heutigen Problemen seit 73 Jahren, wenn wir die Tora ernst nehmen, als eine neue Gabe und dementsprechend mit neuem Herzen es von Gott empfangen, mit all den damit einhergehenden Obliegenheiten, Verpflichtungen, die Gott uns auferlegt. Und so geht es dann weiter in Vers 21. Gott legt uns jede Menge Vorschriften vor, die die Reinheit des Landes gewährleisten und somit auch die Besiedlung des Landes durch uns Juden intakt halten sollen. Ich möchte unbedingt für unsere Hörer und Hörer betonen, unser Land Israel ist nicht deshalb ein besonderes Land Israel, weil es dort leckere Zitronen gibt oder leckere Datteln und leckere Feigen. Das ist nicht die Besonderheit von Israel, sondern die Besonderheit von Eretz Israel und Medinat Israel und Kanaan, wie es zur Zeit der Väter doch hieß, ist, dass es ein von Gott geheiligter Boden ist. Ich wiederhole, Israel ist nicht schön, weil es dort wunderschöne, zärtliche Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge gibt, sondern nur, weil dieses Land Eretz HaKodesh genannt wird. Es ist das Heilige und nur von Gott, ich betone deutlich, von Gott als heilig bezeichnetes Land. Nicht Erfurt, nicht Nordfriesland, nicht Ostfriesland, lieber Rickleff, nicht Frankreich und nicht die Vereinigten Staaten von Amerika sind heiliges Land. Nur ein Land ist heilig, nämlich das Land, in dem ich zum Beispiel geboren werden durfte. Und darum gelten dort heilige Vorschriften, ganz heilige Vorschriften, die für Ostfriesland und für Erfurt nicht gelten. Zum Beispiel 21, ich lese Buber vor, pflanze dir nicht einen Pfahlbaum der aller Art Holz neben seine deines Gottes Schlachtstatt, die du dir machen wirst. Gott legt, ich nenne das gerne die Spielregeln vor, können Sie gerne notieren, können Sie sich merken, liebe Hörer und Hörer, Gott bringt nun eine Fülle von Vorschriften, wie im gesamten Buch, fünften Buch Mose. Gott legt fest, dass zum Beispiel Götzendienst keinen Raum hat, unter keinen Umständen in Israel Raum haben darf. Neben dem Altar Gottes, der natürlich später errichtet werden wird durch König Salomo in Jerusalem, das wird hier schon vorweggenommen am Vorabend des Sterbens von Mose, ordnet Gott an, dass die beiden schlimmsten Vergehen des jüdischen Volkes in der Wüstenzeit und später leider auch im neuen Land, weil sie nicht auf Gott hören, nämlich Asherah und Baal, die beiden entsetzlichen Kulte, heidnischen Kulte, unter allen Umständen, lieber Freund Rickleff, zu bannen sind aus dem Heiligen Land. Gott erlaubt unter keinen Umständen, dass wir in diesen Götzendienst, den die kananäischen Völker praktizieren, verfallen. Eine Kleinigkeit noch für Ihre Lust an der Bibel, um Ihre Lust zu steigern, liebe Hörer und Hörer. Im Hebräischen steht Lotti Talecha. In vielen Übersetzungen steht, ich lese hier wieder aus meiner elektronischen Bibel vor, Einheit, du sollst nicht pflanzen. Wie steht es da? Du sollst im Altar nicht. Und das steht auch bei Buber. Du sollst nicht pflanzen. Du sollst, du sollst, du sollst. Das ist nicht richtig. Das will ich gerne in meiner ersten Sendung mit Ihnen klären. Überall, wo Sie in deutschsprachigen Übersetzungen lesen, du sollst nicht, du sollst den Fremden nicht beugen, du sollst den Sabbat nicht brechen, du sollst Ehre, Vater und Mutter ehren, liegt eine sprachliche Verirrung vor. Eindeutig Verirrung. Das Hebräische kennt nämlich nicht die Modalverben, du sollst, du musst, du kannst, sondern kennt nur den Futur, du wirst nicht. Buber hat es richtig hier übersetzt, in Vers 21, Martin Buber, der große Jude, pflanze dir nicht einen Pfahlbaum. Oder noch besser, du wirst dir keinen Pfahlbaum für die Asherah, für den Götzen namens Asherah pflanzen. Der jüdische Gott ist kein Polizeigott, Rickleff. Er sagt nicht, du sollst heute nicht die Steuer betrügen, sondern der jüdische Gott sagt, wenn du wirklich Gott vertraust, wirst du erkennen, dass du die Steuer nicht betrügen willst und nicht betrügen wirst. Oder dass du Rickleff Münch nicht töten wirst. Ich brauche keine Vorschrift, du sollst Rickleff Münch nicht töten. Sondern in der Bibel steht in den sogenannten Zehn Geboten, du wirst, Lotirzach, du wirst Rickleff Münch nicht töten, weil du genau weißt, dass du dir damit selbst schadest. Und genauso hier mit der Frau Asherah, mit dieser Kultstätte, steht im Hebräischen nicht, du sollst nicht. Das gibt es nämlich gar nicht im Hebräischen. Diese Modalverben in der Sprachwissenschaft existieren nicht in der hebräischen Sprache. Weder damals noch heute in Tel Aviv. Sondern es steht, du wirst aus deiner eigenen Einsicht daraus, betone ich, liebe Hörer und Hörerinnen, keinen Götzendienst im Heiligen Land praktizieren, weil du weißt, dass es gegen Gottes Willen ist und weil du weißt, dass du damit selbst dein Urteil besiegelst, nämlich dein Leben vernichtest im Heiligen Land, auf dem Gott diesen Götzendienst, diesen Dreck, diese Verunstaltungen nicht akzeptieren wird. Und dementsprechend auch Vers 22, das ist eine Fortsetzung, Lota kimlecha matzeva asher saneh. Hier wird durchaus der emotionale Gott dargestellt. Ich lese weiter aus Buber vor. Aufrichte dir nicht ein Standmal, dass er dein Gott hasst. Hier wird deutlich dargestellt, dass Gott ein Gefühl hat, ein starkes Gefühl, nämlich des Hasses. Hier wird deutlich gesagt, dein Gott, dein wahrer Gott, nicht Baal, nicht Astarte, nicht die Götzen, wie die Kinder Israels ja jeden Tag sahen im kananäischen Umfeld. Nicht die sind dein wahrer Gott, sondern dein wahrer Gott ist derjenige, der dich aus Ägypten herausführte und dich ins gelobte, geliebte, verheißene Land bringen wird. Und darum betont die Bibel, du wirst dir keine wie auch immer gearteten Standmale. Und sei es nur eine kleine Statue, eine kleine Puppe, eine Holzpuppe, eine Holzdarstellung von deinem Haus bauen, um sie anzubeten. Denn, Begründung, dein Gott, der so viel Gutes mit dir vorhat, der dich retten will vor diesem Kult, der dir das Land schenkt, der dir Beistand schenkt mit dem neuen Land, der mit dir Großes vorhat, er hasst dieses Gebilde. Da wird sehr deutlich gesagt, dass Gott Gefühle hat. Gott hat sehr wohl in der anthropomorphen, in der menschensprachlichen Ausdrucksweise in der Bibel gesagt, dass Gott es hasst. Es wird nicht einfach gesagt, mach es nicht, Punkt, ohne Begründung, sondern es wird gesagt, dein Gott hasst, kann das nicht ausstehen. Und das ist für uns Juden Ausdruck einer sehr innigen Verbindung Gottes mit uns Menschen, denn Gott gibt sich zu erklären. Er möchte nicht, dass wir etwas tun, was ihn provoziert. Weil Gott mit uns eine Liebesbeziehung praktiziert. Das steht ja in Deuteronomium immer wieder. Du wirst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen etc. Das haben Sie ja schon in früheren Sendungen gehört. Wer Gott liebt, kann nicht etwas tun, was Gott provoziert. Ich wiederhole, wer Gott, ein Jude, der Gott wirklich liebt, richtig liebt, wer ein Mann eine Frau, wer eine Frau ein Mann, der kann nicht, der will nicht, der wird nicht, liebe Hörer und Hörer, etwas tun, was den Partner, nämlich Gott, provoziert durch Götzendienst in seinem Land, durch Aufbau von Statuen, die Gott missfallen. Wyclef, du schaust auf die Uhr? Wyclef?
Ja, vielen Dank, lieber Yuval.
Gibst du mir noch etwas Zeit?
Ich möchte lieber, wir hören dich ja auch wieder und ich dann kann den Zuschauern jetzt schon sagen, wir werden dich auch zu einer Sondersendung zu Yom Kippur hören. Wir können einen Wochenabschnitt ja nie ganz ausschöpfen und das nächste Jahr kommt, so Gott will auch, und wir haben den Wochenabschnitt wieder vor uns. Sodass ich jetzt lieber noch eine Frage stellen möchte.
Ja, gerne, Wyclef, bitte.
Ja, du hast mit vollem Recht gesagt, und das ist mir auch sehr wichtig, es gibt kein Du sollst in der hebräischen Sprache und auch im rabbinischen Denken, sondern es steht eigentlich vor dem ersten Gebot, 2. Buch Mose 20, Vers 1, Adonai, Adonai Elohecha, ich bin der Herr, dein Gott, und deswegen wirst du, und jetzt kommen alle anderen Gebote, deswegen wirst du das tun und das lassen. Das heißt, es gibt eine Theokratie, ja. Aber, und jetzt komme ich zu meiner Frage, es ist zunächst mal in unserer Zeit eine Theokratie, die ich als Jude, wenn ich jetzt Jude bin, aber für Christen gilt das analog, ja, ganz genauso, eine Theokratie, die ich auf mich nehme. Du hast aber gesagt, der Staat Israel solle eigentlich ein theokratischer Staat sein. Punkt 1, wir haben in dem vergangenen Jahrhundert und in diesem Jahrhundert machen wir keine guten Erfahrungen mit Theokratie. Punkt 2, könnte es sein, Israel war, wie du gesagt hast, 2000 Jahre ohne Heimat, ohne Land, dass wir heute, auch wenn 1948 schon eine Weile her ist, aber dass es noch nicht die Chachamim und die Tzadikim gibt, wieder in ausreichendem Maße gibt, die in der Lage sind, einen Staat Israel weise zu regieren. Was wir heute nicht. Ja, und das heißt, das Dritte ist noch dabei, wir haben heute in diesem Staat Israel, der natürlich ein säkularer Staat ist und nach anderen Gesetzbüchern, zwar auch von der Tora beeinflusst, aber nach anderen Gesetzbüchern regiert wird, haben wir ja nur eine Geringzahl von religiösen Menschen. Die Mehrheit ist säkular oder etwas dazwischen allem drin, wie in Deutschland auch. Das heißt, meine kritische Frage ist, dass du gesagt hast, Israel müsste eigentlich von der Tora in den Richtern und Beamten und Regierung her regiert werden. Mein Fragezeichen ist, ich halte dies heute für nicht gut und für nicht möglich.
Pass auf, Wyclef, du hast eine sehr gute Frage gestellt. Du bist ja auch ein kluger Friese. Ich kenne die Friesen seit meiner Kindheit und schätze friesische Intelligenz.
Ich bin aus Westfalen, nur der Name ist Friese.
Ach so, ich dachte, du bist ein Friese. Entschuldige. Entschuldige. Ja. Aber du hast einen Friesennamen und du hast, nehmen wir es mal durch den Namen, schon friesisches Blut in dir. Du hast eine brillante eine westfälische, friesische Frage gestellt. Ich will dir Folgendes sagen. Ich habe sehr viele Freunde in Israel. Ich bin ein bekannter Mann in Deutschland und habe auch in Israel sehr viele Freunde, auch Rechtsspezialisten und Professoren für Judaistik etc. Ich will deine Frage folgendermaßen beantworten. Der Staat existiert zwar Gott sei Dank durch Gottes Gnade 73 Jahre. 73 Jahre darf dieser wunderbare Staat Israel existieren. Aber es gibt wahnsinnige Verfehlungen. Und du siehst ja, es knallt ja an allen Ecken und Enden. Corona steigt wieder. Das heißt, ich habe mit Rabbinern gesprochen. Ich habe wirklich mit potenten Rabbinern gesprochen, die in Israel zuhauf immer noch existieren. Die sogenannten Chachamim. Die Chachamim gibt es durchaus. Und diese Chachamim sagen mir, es ist nur dank der Gnade Gottes, auch für unsere Hörer und Hörerinnen, dank der Gnade Gottes, dass dieser Staat, der heute so sehr die Tora mit Füßen tritt, ich rede von der Rechtsprechung des Staates Israel, überlebt. Ich sage es nochmal ganz hochdeutsch für all unsere Freunde in Ostfriesland, in Westfalen, in ganz Deutschland, hoffentlich auch in der Schweiz und in Österreich, denn du stellst es ja in YouTube. Der Staat Israel ist ein reines Geschenk Gottes, das inmitten einer so laizistischen, wirklich überwiegend säkularen Rechtsprechung, in der Rabbiner sich sogar Menschen sich sogar schämen, die Kippa zu tragen an obersten Gerichtshöfen, oder Menschen überhaupt den Schabbat morgen gar nicht einhalten. Es gibt viele Richter in Israel, die wir ja vorhin nannten, die Richter und die Amtsleute, die den Schabbat als peinlich erleben. Da wird heute Abend Schweinefleisch gegessen, da geht man mit verschiedenen Frauen heute Nacht ins Bett. Das muss ich offen aussprechen. Der Staat Israel ist in Bezug auf seine Rechtsprechung ein völlig laizistischer Staat, so wie Bundesrepublik Deutschland oder Frankreich oder weiß ich England. Das nimmt mich sehr traurig, sage ich dir ganz offen. Und das ist nicht der in Devarim ausgedrückte Wille Gottes. Denn, was du, lieber Rickel, ausgesprochen hast, wenn Israel wollte, wirklich wollte, könnte es genug Chachamim finden und genug Tzadikim finden. Ich allein kenne, ich bin ja nicht Bibi Netanyahu, ich bin nicht der Ministerpräsident Israels, ich als Privatperson kenne Dutzende hochpotente Chachamim, Weisen, und hochpotente Tzadikim in Israel. Ich betone, hochpotente Chachamim, Weisen, von denen unser Text ja spricht, und hochpotente Tzadikim im Alter von 30 bis 80. Das heißt, es liegt nicht, wenn ich das sagen darf, Rickel, an der mangelnden Vorhandensein dieser potenten Männer. Die potenten Männer sind da. Nur, um es sehr deutlich zu sagen, Rickle, weil ich dich sehr schätze und weil ich den Hörern und Hörern nichts vormachen möchte, es ist der Unwille der überwiegend säkularen Gesellschaft in Israel, diese Orthodoxie neu einziehen zu lassen. Ich wiederhole in aller Deutlichkeit, weil ich unbedingt Wissen vermitteln möchte, dir und unseren Hörern und Hörern. Die überwiegende Mehrheit der israelischen Gesellschaft will diese Theokratie, die durchaus machbar wäre, weil sie Gottes lebendigem Willen in Devarim entspricht, nicht haben. Und ich kenne Israel mehr als jeder andere. Ich bin dort geboren und ich habe jeden Tag hunderte WhatsApp-Nachrichten mit Israel. Ich spreche perfekt Hebräisch, wie ich perfekt Deutsch, Englisch und Französisch sprechen darf. Dank der Gnade Gottes natürlich. Verstehst du? Und ich kenne meine Pappenheimer. Ich kenne meine israelischen Pappenheimer so gut. Es gibt in Israel leider eine massive Ablehnung gegenüber einem theokratischen Staat. Um es noch viel härter zu sagen. Es gibt in Israel Menschen, die auf keinen Fall möchten, unter keinen Umständen, was aber Gottes lebendiger Wille ist, Rickliff, dass der heilige Schabbat ein gesetzlicher Feiertag für ganz Israel wird, bei dem nackte Frauen nicht mehr durch die Innenstädte von Jerusalem laufen und bei dem die Pornoläden und alle anderen zwielichtigen Einrichtungen heute Abend ab Einbruch des Schabbat bis morgen Abend Ausgang des Schabbats geschlossen werden. Ich möchte nämlich, dass unsere Hörer das ganz klar eingeschenkt bekommen. Noch einmal, die Mehrheit der israelischen heutigen Gesellschaft hat eine panische Angst vor einer Theokratie. Zum Beispiel darin begründet, dass es keine verbotenen Lebensmittelgeschäfte gibt. All das, was die Tora ja fordert. Dass man nur dass der Schabbat komplett verboten ist für Busse und für Porno und für Disco und für Shopping. Und dass der Schabbat eben auch ruhen muss in Bezug auf die Busse, die dann auf ein Minimum, was ja noch nicht der Fall ist, eingeschränkt werden. Damit unsere Hörer und Hörerinnen da wirklich reinen jüdischen Wein eingeschenkt bekommen, muss ich das aussprechen. Sonst bin ich kein lauterer Lehrer für euch. Denn noch einmal, die Chachamim und die Tzadikim, von denen unser Text spricht, gibt es. Und wenn die Bereitschaft der Mehrheit der israelischen Gesellschaft wirklich gegeben wäre, solchen Männern, die auch Akademiker sind, keine irgendwelchen Hysteriker oder, weiß ich, Scharlatane, wenn die Mehrheit der israelischen Rechtsprechungseinheiten belegen dürften, wenn solche Männer auch die Macht haben dürften, Ministerpräsident zu werden oder Außenminister oder Finanzminister oder, weiß ich, Gesundheitsminister, dann sehe Israel heute wirklich gemäß Gottes Willen aus, nämlich eine Theokratie, die die Ideen der Tora radikal umsetzt, Rickel.
Ja, also ich habe Lust, hier auch noch weiter zu diskutieren. Und ich will es aber nur noch einen positiven Ausblick geben. Es kommen theokratische Elemente, müssen auch zu heute in unserer Gesellschaft zu demokratischen hinzukommen. Das heißt, es kann nicht einer bestimmen, ich werde jetzt König oder ich werde jetzt Ministerpräsident, sondern die werden gewählt. Wenn die Chachamim und Tzadikim, die es natürlich gibt, aber die, wenn das Volk davon überzeugt ist, sie sind jetzt auch in der Lage, uns zu regieren, dann werden sie in der Knesset auch eine regierungsfähige Mehrheit bekommen. Ja. Und wie kommen wir dahin? Und wir haben das in unserem Wochenabschnitt jetzt nicht mehr behandeln können, aber es kommt ja noch ein Abschnitt über den König. Und was soll der König machen? Er soll nicht zu viel Pferde haben.
Genau.
Er soll nicht zu viel Gold und Silber anhäufen. Und das Dritte ist, er soll jeden Tag in der Tora lernen.
Ja, genau. Das heißt, siehst du, gut, dass du das sagst.
Für mich, Yuval, das wäre für mich der Anfang, sowohl in Deutschland wie auch in Israel, dass zunächst einmal, bevor die ersten Ministerpräsidentenkonferenzen zusammentreten, um über Corona zu entscheiden, dass sie miteinander eine Stunde Tora lernen.
Ja, ja? Und zwar, und pass auf, Rietlef, ich möchte das ganz deutlich bitte ergänzen für unsere Hörer und Hörerinnen und für dich. Weißt du, darf ich das bitte noch härter ausdrücken? In Bezug auf die Könige steht deutlich, Velamade et Torah kol yemei chayav. Für jemanden, der Hebräisch kann, heißt das, er muss sein ganzes Leben, nicht nur eine Stunde am Tag, Rietlef, wenn ich dich da bitte berichtigen darf, nicht eine Stunde, der muss 5 Stunden am Tag, um nicht zu sagen, den ganzen Tag studieren. Ich möchte das bitte für unsere Hörer und Hörerinnen deutlich aussprechen, weil wir ja am hebräischen Text sauber und hart arbeiten. Der König ist gehalten. Und das entspricht natürlich dem heutigen Ministerpräsidenten und dem Staatspräsidenten, die beide. Ich habe nichts gegen Bennett, ich habe überhaupt nichts gegen Naftali Bennett und ich habe nichts gegen Yitzhak Herzog. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, dem neuen Ministerpräsidenten und dem neuen Staatspräsidenten. Aber Sie sind mit Sicherheit nicht in Übereinstimmung mit diesem biblischen Ideal. Ich garantiere dir schriftlich, ohne dass ich gegen die Männer etwas habe, ganz bestimmt nicht, dass weder Chaim Herzog, Yitzhak Herzog, noch Naftali Bennett jeden Tag, ich betone, wie die Tora es will, jeden Tag stundenlang, nicht eine Stunde, stundenlang und morgen den ganzen Tag die Tora studiert. Ich garantiere dir, dass das in Israel nicht praktiziert wird.
Ja, das wird auch hier nicht praktiziert. Über die Dauer des Tora-Studiums kann man sich ja noch verständigen. Aber ich denke, das wäre der zukunftsgerichtete Weg.
Natürlich.
Die Tora, Kol Yemei Chayecha, jeden Tag deines Lebens. Ja? Ja. Und dann wird das Volk auch diese Chachamim und Tzadikim zu seinen Führern wählen.
Ja. Und darum, ich will noch einen Satz gerade, Rietlef, einen Satz zum Ausblick für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich bin davon überzeugt, weißt du, viele Rabbiner sagen, wir leben ja in der Zeit Yemei Mashiach, Biat Yemei Mashiach. Wir leben in einer Zeit, in der so viel passiert weltweit und auch in Israel. Ich spüre, dass Gott uns massiv herausfordert, wirklich zurückzukommen. Ad fontes, sagte mein weltberühmter Professor zu den Quellen. Unsere Quellen sind ja für Christen und Juden die Tora, nichts anderes. Ich spüre, und das kann ich dir als Israeli und Deutscher sagen, mein neuer Freund Rietlef, es passiert in Israel Gewaltiges, auch gerade jenseits der Medien. Denn die Unzufriedenheit, wenn ich das noch kurz sagen darf, Rietlef, für unsere Hörer und Hörerinnen, die Unzufriedenheit der Israelis mit dem Schlendrian, ich will das nur kurz sagen, die Israelis haben doch nun eine weltliche Regierung. Naftali Bennett ist zwar observant, weiß ich, der isst dreimal im Tag koscher und dann isst er wieder nicht koscher, aber wenn du dir die anderen Minister anschaust, die sind hypersäkular. Und trotzdem geht es in Israel dermaßen drüber und drunter. Du siehst doch, dass die Koalitionsgespräche der letzten 5 Wochen ein Desaster waren. Wir haben in Israel ein Zwangskorsett von 8 Koalitionsparteien, die sich zusammentun, um eine überlebensfähige Koalition zu bilden. Kurzum, die Rechtsprechung in Israel ist dermaßen angegriffen. Und die gesellschaftliche Verfassung in Israel ist so lädiert durch Unzufriedenheit vieler Bürger, weil viele Bürger, Israelis, meines Alters und Jüngere, spüren, das ist nicht das biblische Israel. Da fehlt das Entscheidende. Lass mich noch einen Satz bitte, Rietlef, sagen. Wir nennen uns Israel und der Name Israel ist ein ganz heiliger Name. Der Name Israel ist das Heiligste, was wir Juden haben. Das ist der Name, den Jakob in der Nacht des Kampfes am Jabok bekam. Er kämpfte mit Gott in Genesis 32 und in der Nacht, da er siegte am Jabok, gibt ihm Gott den neuen Namen. Und nach diesem Namen Israel, Gottesstreiter, sind wir genannt. Und ich kenne wahnsinnig viele Israelis, ordinary people from all walks of life, einfache Menschen, die wirklich spüren, es ist nicht richtig, was wir in Israel treiben. Es ist zwar formal gesehen eine Rechtsprechung da. Und formal gesehen ist der Schabbat morgen, weiß ich, in 3 Straßen geschlossen. Und an der nächsten Straße laufen wieder die nackten Frauen provokant mit ihren kurzen Minis zum Strand. Es ist etwas sehr Halbherziges in Israel. Das darf ich dir wirklich sagen, weil ich unsere Hörer und Hörerinnen sehr schätze und ihnen nichts vormachen möchte. Das heißt, viele Israelis spüren, wir heißen zwar Israel. Israel ist ein heiliger Name, ein ganz heiliger Name, Gotteskämpfer. Das ist der Name, der uns Juden seit über 2000 Jahren, seit 4000 Jahren am Leben hält. Aber was heute im Staat Israel passiert, ist ein sehr besorgniserregender degenerativer Prozess. Und ich spüre aber dennoch, um die Sendung mit einem Ausblick, mit einem positiven Ausblick abzuschließen, Ricke, dass es immer mehr Menschen gibt, auch säkulare, große Denker und auch einfache Menschen, die spüren, wir müssen etwas ändern. Denn sonst werden wir das 8. Jahrzehnt nicht abschließen. Es sind so viele Probleme in Israel. Wenn du an die Araber denkst, wenn du an die Drusen denkst, es gibt ja jenseits von Corona so viele gesellschaftliche Probleme in Israel. Und ich merke, dass Gott, wenn wir uns ihm zuwenden, ad fontes, wie mein Vater sagte, zurück zu den Quellen, uns helfen wird, wirklich zu seiner Theokratie. Die muss ja nicht radikal sein. Wir müssen ja kein islamischer Staat werden, Rikleff. Ich möchte das unseren Hörern und Hörerinnen deutlich ins Herz legen. Es geht nicht darum, dass wir ein islamischer Staat werden. Weit entfernt. Das Judentum ist keine Theokratie nach dem Islam mit nackter Gewalt und mit Scharia. Wir haben keine Scharia. Das Judentum kennt keine Scharia. Das möchte ich den Hörern und Hörerinnen unbedingt sagen. Wir haben unsere Halacha, das theoretische Äquivalent zu Scharia, kennt keine Brutalität, wie die Scharia sie heute noch kennt. Darum möchte ich deutlich sagen, selbst wenn wir einen Halacha-Staat haben, ein Staat, der nach der jüdischen, normativen, seit 2000 Jahren implementierten Theokratie funktionierte, lieber Rikleff, das wäre ein Segen für unser Überleben, das sage ich dir. Aber wir müssen wirklich weiter darum beten, und ich bete mit dir und unseren Hörern und Hörerinnen, dass wir die Bereitschaft entwickeln, diesem Ideal, das ich ja nicht erfunden habe und du auch nicht, sondern dass Gott uns in Devarim und in Schmott und in den 10 Geboten, den 10 Weisungen ins Herz gelegt hat, zumindest immer näher zu kommen, damit wir Gott wieder in unsere Mitte rücken, Rikleff.
Ja, vielen Dank, lieber Yuval. Das ist sehr wichtig, das, was du sagst. Und ich will auch unsere Zuschauer jetzt in den Schabbat und das Wochenende schicken damit, dass ich denke, dass wir anfangen müssen. Wir sollen diese Theokratie auf uns nehmen und es nicht nur von anderen verlangen, sondern ich beuge mich unter diesen Willen und nehme dieses Joch der Gebote Gottes auf mich. Und ich danke dir sehr für diese zum Teil auch sehr provokativen, aber auch sehr tiefgehenden Gedanken. Und wünsche auch dir, wie allen anderen, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.